Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Letzte Sendung des Jahres steht an und damit hallo und herzlich willkommen zu Kreisab an diesem letzten Montag 2025 und natürlich lassen wir uns nicht lumpen in diesem Format. Es gibt noch eine Jahresabschlusssendung und die wird so ein verkappter Jahresrückblick. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Auf meiner Liste stehen einige Themen und die bespreche ich heute mit jemandem, der den Überblick hat. Hoffe ich mal zumindest. Tom, hast du den Überblick?
Wenn ich jetzt sage, dann lege ich die Latte doch sehr, sehr hoch. Also sage ich, schauen wir mal.
Ja, gucken wir mal, wo es uns hinführt. Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt ist mein Gast und ich möchte mal mit folgender Frage beginnen. Wenn du jetzt exakt ein Jahr zurückblickst auf das Jahresende 2024 und alle, die hier reinhören, wissen ja, du begleitest den Bergischen HC als Journalist seit vielen, vielen Jahren. Wie war damals deine handballerische Gemütslage?
Oh, die letztes Jahr nicht besonders gut. Was dann vor allem, also einmal natürlich noch im Nachklang am Abstieg des BHC lag im Sommer, der schon ärgerlich war. Und dann eben kurz vor Weihnachten hat der BHC dann auch noch 2 Spiele in der zweiten Liga verloren, sodass man so ein bisschen diesen Eindruck hatte, gelingt das Ziel Wiederaufstieg überhaupt? Also zumindest das hat man sich das gefragt. Die Leistungen waren dann auch nicht überragend eben kurz vor Weihnachten. Das hatte sich da schon angedeutet. Und dann in den beiden Spielen um Weihnachten rum war es dann wirklich schlecht. Und man hatte 2-mal verloren, nur noch 1 Punkt Vorsprung an der Spitze. Ja, ging so, sag ich mal, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie ist deine handballerische Gemütslage jetzt?
Ja, deutlich besser natürlich, weil der BHC ist mit 0-12 Punkten in die Saison gestartet und dann waren die Erwartungen relativ gedämpft, muss ich sagen. Und ab da ging es dann wirklich stetig aufwärts. Also man sieht wirklich eine Entwicklung der Mannschaft. Jetzt hat sie 10 Punkte geholt in der Bundesliga. Dazu ist sie ins Final Four eingezogen. Zum zweiten Mal in ihrer Historie, die Mannschaft, in teilweise unglaublichen Spielen. Zu Hause sind sie super schwer zu schlagen. Also das gibt schon Grund für Optimismus, obwohl der Kader halt so mega dünn besetzt ist. Also das wird noch ein heißer Tanz, auch im Kampf um Klassenerhalt. Aber es fühlt sich schon gerade relativ gut an, würde ich sagen.
Ja, warum ich das gefragt habe, hat eigentlich gar nicht so viel mit dem BHC an sich zu tun, aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was sich in einem Jahr alles so verändern kann. Also nochmal, ja, wenn du 12 Monate zurückschaust, da war die Stimmung rund um den BHC alles andere als gut und dann haben sie ja im Jahr 2025 in der zweiten Liga jedes verdammte Spiel gewonnen. Also sie sind immer als Sieger von der Platte gegangen, sie haben den Torschützenkönig gestellt, sie haben den Spieler der Saison gestellt und sie waren ein ganz, ganz souveräner Aufsteiger und jetzt sind sie zum zweiten Mal, du hast es gesagt, im Final Four des DHB-Pokals mit dabei und 2016 haben sie, glaube ich, auch im Halbfinale gegen den SC Magdeburg gespielt. Du kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn ich damit falsch liege, aber ich meine, es wäre so gewesen und da gab es noch einen Wurf von Arno Gunnarsson, der so am Tor vorbeigegangen ist, so ein Dreher von rechts außen und das wäre dann das Tor zur Verlängerung gewesen, aber es hat damals nicht sollen sein. Mal gucken, was der BHC dann im Jahr 2026 eventuell auf die Beine stellen kann gegen den Top-Favoriten aus Magdeburg. Aber es soll einfach auch aufzeigen, was der Handballsport uns bieten kann, wie viele Emotionen natürlich dann auch mit dabei sind, weil logischerweise, ja, auch wenn man als Journalist etwas begleitet, das weiß ich ja auch zum Beispiel von den Turnieren der Nationalmannschaften, wenn die gut spielen, die deutschen Mannschaften, dann hat man einfach mehr Spaß bei der Berichterstattung, das ist ja ganz logisch. Ich möchte mal beginnen mit der WM 2025, die für Deutschland in Herning begonnen hat, dann gab es noch ein Spiel in Oslo, das Viertelfinale gegen Portugal, das hat man dann verloren, ich glaube tatsächlich auch verdient. Verdientermaßen hat man keinen tollen, attraktiven Handball gespielt. Für jemanden, der bei den Turnieren nicht vor Ort ist wie du, wie nimmst du denn eigentlich aus der Distanz immer die Nationalmannschaft wahr und hast du noch Erinnerungen an dieses Turnier im vergangenen Januar?
Erstmal muss ich klugscheißermäßig einhaken natürlich, denn der Dreher von Arno Gunnarsson damals wäre der Siegtreffer gewesen in der regulären Spielzeit, der dann eben knapp am Tor vorbeiging. So musste das Spiel in die Verlängerung gehen und da hat es Magdeburg dann gewonnen. Das müssen wir schon noch richtig stellen, Sascha, ne? Ansonsten hast du aber natürlich recht, es geht also wieder gegen den SC Magdeburg. Und der Kontrast wäre natürlich noch stärker, wenn du sagst, Wie war deine Gemütslage vor 18 Monaten, als der BRC gerade abgestiegen war? Dann wäre der Kontrast noch heftiger gewesen, ne, als zu diesem Zeitpunkt. Aber ich verstehe deinen Punkt absolut. Ja, nun zur WM im vorigen Jahr. Das ist tatsächlich so, dass ich häufig vergesse, welches Turnier, ob wir EM oder WM im Januar hatten. Also ich habe schon diesen Effekt, dass ich 2 Monate später schon googeln muss, was das war, ob das EM oder WM war. Daran siehst du, dass ich das nicht lebe, diese Turniere. Ich gucke natürlich weitgehend die Spiele. Wenn ich sage weitgehend, meine ich, ich gucke eigentlich die deutschen Spiele und dann vielleicht nochmal ein Spiel, wo dann halt ein BRC-Spieler beteiligt ist, wenn denn welche dabei sind. Ansonsten beobachte ich das wirklich nur nebenbei. Und ja, natürlich hat man so seine Meinung über gewisse Dinge, die da passieren, aber eben auch, die kann nicht so fundiert sein wie deine jetzt beispielsweise. Von daher, also emotional nimmt mich das dann nicht so hundertprozentig mit, sag ich mal. Gerade wenn es dann, wie du gerade beschreibst, dann irgendwie auch zu Recht ein Ausscheiden gibt. Ja, so nehme ich das wahr.
Glaubst du, dass das anders wäre, wenn die deutsche Mannschaft wieder ein bisschen erfolgreicher wäre, also konstant erfolgreicher wäre und vielleicht auch die dänischen Männer nicht so alles überragend, weil im Prinzip stellt sich ja nur die Frage, wie hoch die Spiele gewinnen. Und ich sage mal, eine gewisse Form von Dominanz ist in dem Moment selbst, wo sie vorhanden ist, extrem unattraktiv. Also ich bin großer US-Sport-Fan, du weißt das du natürlich auch, aber es ist ja so, wenn man jetzt dann auf so Dynastien zurückschaut, zum Beispiel die von Michael Jordan und den Chicago Bulls in den 90er Jahren, dann glorifiziert man das alles. Dann sagt man, ja, das ist ja überragend gewesen. Aber eigentlich hätte man damals vielleicht auch gedacht, ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht. Glaubst du, ein bisschen Abwechslung, also zumindest mal im Männerhandball, im Frauenhandball, da bist du ja thematisch gar nicht drin, würde ich jetzt mal behaupten, aber im Männerhandball würde gut tun, wenn Dänemark da jetzt nicht wirklich jedes Turnier gewinnt. Ich meine, jetzt spielen sie dieses Jahr auch wieder alles in Herning. Und also dieses Jahr sagt man dann immer schon, weil du ja auch gerade gesagt hast, vergangenes Jahr, die WM, sie war ja auch erst in diesem Jahr. Aber jetzt spielen sie im kommenden Jahr dann eine Europameisterschaft, alle Spiele in Herning. Ja, wer soll die denn schlagen? Ist ja eigentlich langweilig.
Ja, interessante Frage. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass einfach die beste Mannschaft oder das beste Team oder der beste Sportler gewinnen sollte und da eben keine Art von Einfluss genommen wird, um einen bestimmten Sportler zu stoppen. Ja, also wie das ja, wenn man mal guckt, in der Formel 1 gab es ja mal, als ich das noch ein bisschen intensiver geguckt habe, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen älter, ich habe die Michael Schumacher-Zeit natürlich verfolgt, da gab es dann teilweise ja auch Regeländerungen, die dafür sorgen sollten, dass es für Schumacher vielleicht ein bisschen schwerer wurde. Sowas mag ich halt überhaupt nicht und deswegen, finde ich, stellt sich jetzt auch nicht wirklich die Frage, was ich mir persönlich jetzt wünschen würde, ob da mehr Konkurrenz wäre. Ich bin einfach der Meinung, wenn Dänemark das beste Team ist und so gut spielt, dass denen gelingt, fast jedes Turnier zu gewinnen, was ja zuletzt so war, dann ist es eben so. Und dann kann man das im Nachhinein eben auch glorifizieren. Wenn ich jetzt an Michael Jordan zurückdenke, was ich ja auch mitbekommen habe, da war ich jetzt damals nicht der überragende Chicago Bulls-Fan und hätte mir natürlich gewünscht, dass er mal verliert. Es ist aber nicht passiert und so kann ich eben im Nachgang, wenn ich das jetzt halt betrachte, auch sagen, man hatte halt die Möglichkeit, den Größten aller Zeiten zu beobachten, was ja die neuere Generation nicht von sich sagen kann und die dann halt behaupten, dass LeBron James vielleicht der Größte aller Zeiten ist oder war. Für mich wird es halt immer Jordan sein und das hat ja auch was. Also ich finde, man muss sich da nichts wünschen. Wenn man im Sport viel Abwechslung hat, dann ist es wunderbar und wenn nicht, dann eben nicht. Die Spiele werden halt einfach entschieden. Also ich möchte nicht sagen, ich wünsche mir jetzt einen anderen Sieger als Dänemark oder sowas. Tue ich, weil ich ja natürlich irgendwie für Deutschland bin. Aber ob das dann passiert, werden wir sehen. Nur wenn Dänemark das gewinnt, dann einen großen Respekt. Auch jetzt in diesem beziehungsweise nächsten Jahr im Januar.
Wenn du jetzt übrigens behauptet hättest, dass LeBron James der beste Basketballer aller Zeiten ist, hätte ich die Aufnahme an der Stelle abgebrochen. Also da muss ich schon ganz ehrlich mit dir sein. Das wäre auch noch schöner gewesen. Aber das zeigt auch auf, mit welcher Perspektive man das betrachten kann. Denn natürlich sollte die beste Mannschaft gewinnen. Also diese Frage stellt sich nicht. Aber manchmal ist halt ein bisschen Abwechslung nicht schlecht. Deswegen war es auch gut, dass vielleicht Frankreich dann vor bald 2 Jahren dann in Deutschland diesen EM-Titel gewonnen hat, im Halbfinale ja gegen Schweden mit diesem famosen grandiosen Freiwurftor von Prandi. Also schauen wir mal, was jetzt im Januar so passiert. Aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn Dänemark da nicht gewinnt. Es gibt übrigens natürlich dann auch eine tägliche Sendung zum Turnier. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir springen ein bisschen in unserem Rückblick und ich möchte auf den DHB-Pokal schauen, weil nämlich da ein Spieler abgetreten ist, der auch mal kurz in Solingen irgendwie unterwegs war. Patrick Wienzek. Das wissen nur die allerwenigsten. Patrick Wienzek hat ja in NRW seine Karriere gestartet, hat dann ja nochmal beim VfL Gummersbach gespielt, aber alle ordnen ihm dem THW Kiel zu. Und er ist für mich noch einer der letzten aus einer Generation eines anderen Handballs. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und das ist jetzt nicht so ein richtiger Rückblick oder eine Frage zum Thema Rückblick, sondern es ist so symbolisch für die Veränderung des Spiels. Patrick Wienzek hat sich auch ein bisschen anpassen können. Ja, der hat ja auch den ein oder anderen Tempo-Gegenstoß gelaufen. Aber er war natürlich ein knallharter Abwehrspieler und das war seine absolute Stärke. Wenn du jetzt überlegst, wie das Spiel sich verändert hat, wir hatten zuletzt ein Ergebnis von 40-39 bei der Partie zwischen Flensburg und Berlin. Wie gefällt dir das? Und vielleicht kannst du auch noch ein paar Sätze zum Spieler Patrick Wienzek sagen, der ja schon den deutschen Handball über viele Jahre geprägt hat.
Ja, Patrick Wienzek natürlich überragender Mann. Wie du schon sagst, weiß niemand, der war mal kurz beim BRC. Allerdings, ich glaube nur im Nachwuchs, ne, Sascha?
So ist es.
Ja, genau, deshalb halt nicht so bekannt. Ansonsten natürlich, wenn man so will, Kieler durch und durch. Und ich weiß nicht, ob er wirklich für was anderes steht, aber ich finde den schon cool, eben auch so, ja, charakterlich, immer gerade heraus, immer ehrlich wirkt er auf mich und ist schon ein Spieler, den man irgendwie in der Bundesliga vergisst. Hat ja auch eine einmalige Optik nicht, aber diese mega blonden Haare, Spitzname Bam Bam, angelehnt an die Feuersteins, passt halt irgendwie alles bei ihm zusammen. Ne? Ja, also hätte ich mir auch noch ein paar Jahre länger geben können. Ja, zu deiner anderen Frage. An 40-39 ist mit Patrick Wienzek natürlich nicht so leicht vorstellbar, ne? Wie das jetzt dann eben zwischen Füchse und Flensburg der Fall ist, wo eben einfach super viel gerannt wird. Also Flensburg ist ja eins der schnellsten Teams der Liga. Vielleicht ist Berlin dann eben das zweitschnellste. Vielleicht sind sie beiden schnellsten gegeneinander. Und da hat man eben, ohne dass ich das Spiel großartig gesehen habe, eben einfach nur auf Tempo gesetzt. Abwehraktionen haben offensichtlich nicht so viel Rolle gespielt. Es ging einfach nur hin und her, immer schnell in Mitte und so weiter. Ne? Tja, hat mit dem Handball, wie er jetzt vor 20 Jahren gespielt wurde, natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Den wünsche ich mir jetzt nicht zurück, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu wild momentan. Also zumindest auf dieses eine Spiel bezogen. Aber die Ergebnisse werden natürlich insgesamt immer höher und höher.
Da passt ja dann ein bisschen ins Bild, dass die Füchse Berlin mit dieser neuen, schnellen Spielweise, die sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten will ich nicht unbedingt sagen, aber in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren nochmal sehr explizit entwickelt hat, deutscher Meister geworden sind. Das war eine Meisterschaft, die bis zum letzten Spieltag spannend war, wo die Füchse auch durchziehen mussten. Und man hatte dann ja auch das Gefühl beim Champions League Final Four in Köln dann, dass sie nicht mehr so viel Kraft hatten und irgendwie mental nicht mehr in der Lage gewesen sind, da entsprechend dagegen zu halten, im Endspiel auch gegen den SC Magdeburg. Das war eine, wie ich finde, schon verdiente Meisterschaft. Wir haben hier ja auch darüber gesprochen und ich finde, dass sie da über 2 Jahrzehnte dann mit Bob Hanning als Chef, und zu dem kommen wir dann gleich noch später in dieser Sendung, etwas aufgebaut haben, was mir höchsten Respekt abverlangt. Die kamen aus der zweiten Liga bis hin zur deutschen Meisterschaft und die haben sie auch verdient gewonnen mit einem tollen Handball.
Absolut. Was da aufgebaut worden ist, ist natürlich grandios und da muss man auch großen Respekt zollen vor der Art und Weise, wie man es auch gemacht hat, nämlich mit eigens hochgezogenen Spielern ja dann eben zum Teil. Also Bob Hanning ist ja immer jemand auch gewesen, der eigene Spieler entwickelt hat und die dann eben auch in den eigenen Kader gebracht hat. Natürlich schafft das nicht jeder, aber es haben ja nun mal Spieler geschafft, die man selber nach oben gezogen hat und das hat man kombiniert eben mit den absoluten Superstars. Also Matthias Gitzel ist wahrscheinlich gerade der beste Handballer der Welt. Die Füchse Berlin haben ihn in ihren Reihen und hat da natürlich einen großen, großen Anteil dran, dass die Füchse es geschafft haben. Also ist halt ein wahnsinniger Spieler, der eben auch zusätzlich für diese neue Art, den Handball zu spielen, einfach perfekt geeignet ist. Unglaubliche 1-gegen-1-Stärken und so weiter. Aber was ich noch anmerken wollte, bezüglich dieser neuen Art zu spielen. Immer schneller, immer schneller. Das wird ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ich das als Kritik formulieren will, aber ich würde zumindest gerne mal anmerken, es wird ja protegiert, sag ich mal, von Regeländerungen, die halt jetzt nicht gemacht werden, wie ich es mal eben vorher angesprochen habe, um irgendeinen Spieler zu stoppen oder sowas, wie ich das eben mit Michael Schumacher mal so erwähnt hatte, sondern diese Regeländerungen werden ja gemacht, um den Handball immer attraktiver zu gestalten. Und dann ist halt die Frage, wird es wirklich dadurch immer attraktiver, indem man zum Beispiel den Anwurf an der Mitte immer weiter aufweicht? Man kann ja jetzt auch ein Stück weit von der genauen Mitte entfernt stehen. Der Anwurf ist ja viel einfacher jetzt durchzuführen, was das Spiel ja eben noch schneller macht. Braucht es diese ganzen Sachen wirklich, damit der Handball attraktiv bleibt? Die Frage würde ich dann schon mal aufbringen wollen, weil schnell ging es ja auch schon vor dieser Regeländerung vor. Vielleicht kannst du die genau definieren. Ich habe sie gerade nicht genau im Kopf, wie die genaue Regelung ist, aber es ist ja lockerer geworden mit dem Anwurf an der Mitte.
Ich würde da gerne mal kurz nachhaken, bevor wir gleich zum nächsten Thema gehen. Bist du der Meinung, dass man das hätte einfach lassen sollen? Du hast ja schon recht, es war vorher schnell genug. Also der Sport musste nicht noch schneller werden. Die Spieler könnten ja auch einfach genau auf die Mittellinie treten, so wie sie es früher auch mal gemacht haben. Damit sind sie alle aufgewachsen, haben das alle so gelernt. Also ich sehe das nicht als problematisch an, genau da den Anwurf auszuführen. Dann kannst du halt nicht so schnell spielen. Dann musst du halt lernen, präziser zu sein sozusagen.
Also ehrlich gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel vorher besonders langsam war oder besonders unattraktiv war, weil es keine schnelle Mitte gab. Die gab es ja nun vorher schon. Man konnte immer, also weiß ich nicht seit wann, aber seit 2 Jahrzehnten würde ich jetzt mal tippen, durfte man ja den Anwurf ausführen, obwohl der Gegner noch nicht zurückgelaufen war in seine Hälfte. Das war ja mal eine monumentale Regeländerung vor zig Jahren im Handball. Und seitdem es das gibt, hat sich ja die schnelle Mitte immer weiter entwickelt, wodurch der Rückzug von Mannschaften immer wichtiger geworden ist. Das finde ich richtig, dass man das irgendwann gemacht hat, um halt das Tempo zu erhöhen und nicht so einen langsamen Standsport zu haben. Aber das jetzt noch schneller zu machen, es wirkt auf mich so ein bisschen gewollt. Einfach zu sehr gewollt und ich habe mich da schon gefragt, warum muss man das tun, weil wir hatten ja vorher auch keine langsamen Spiele. 40-39 ist natürlich auch so ein Ergebnis, Sascha, also echt, da kann ich mich ja jetzt gar nicht mehr über so ein Tor freuen. Also da gehe ich kurz mir einen Kaffee holen oder so und dann sind schon wieder 10 Tore gefallen. Das finde ich schon eher gewöhnungsbedürftig, 79 Treffer in einem Spiel, das 60 Minuten dauert.
Du bist aber auch gefühlt der einzige Journalist, der sich dann zwischendurch einen Kaffee holt. Wie wär's mit einem Bierchen oder sowas?
Welcher Journalist holt denn ein Bierchen zwischendurch?
Ach, also ich jetzt nicht. Ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall so. Aber ja, ich sag mal, eher als Fan betrachtet. So ist es natürlich richtig. Ja, weil du guckst ja dann Flensburg gegen
Berlin. Der Fan kann ja auch ein Bierchen holen.
Ja, genau. Der Fan sollte vielleicht sogar auch ein Bierchen holen. Wir schauen ein bisschen weiter. Ich hatte ja schon angedeutet, dass der SCM bzw. kurz erwähnt dann auch die Champions League gewonnen hat zum 2. Mal in den vergangenen 3 Jahren. Sie sind jetzt auch aktuell ungeschlagener Tabellenführer in der Gruppe mit Barcelona. Also da muss man echt den Hut ziehen vor dem, was sie auch für eine Souveränität auf internationaler Ebene erreicht haben. 2 Unentschieden in der Liga. Und ja, es sieht sehr, sehr gut aus, was Magdeburg angeht. Es gab dann im Sommer eine Nachricht, die mich natürlich sehr interessiert hat und die mich nicht verwundert und auch nicht groß schockiert hat. Das war die Pleite der HB Ludwigsburg, der ehemaligen SG BBM Bietigheim, dem deutschen, ja, fast schon Serienmeister der vergangenen Jahre bei den Frauen. Ich weiß, wie gesagt, habe das ja auch eben vorhin so ein bisschen erwähnt, du bist nicht allzu tief drin in der Thematik Frauenhandball, aber wenn ein Meister pleite geht, dann bekommt man das natürlich mit, gar keine Frage. Und Geld ist ein Problem im Handball. Es gibt immer wieder Situationen, wo Vereine große finanzielle Schwierigkeiten haben. Wie siehst du denn solche Nummern? Weil wir haben ja da bei den Männern auch Vereine, die da, sage ich mal, über ihren Verhältnissen leben. Und die Vereine an sich sind mir jetzt mal völlig egal, sondern mir geht es um das Thema generell. Ich meine, wenn der deutsche Meister pleite geht, das ist extrem schwierig auch und zeigt vielleicht auch ein bisschen auf, dass wir zwar unsere Sportart ganz fantastisch finden und vielleicht auch für die beste der Welt halten, aber wir mit ganz vielen Schwierigkeiten immer noch zu kämpfen haben.
Also Mäzenatentum ist halt grundsätzlich ein Problem und das passiert bei Sportarten, die professionell angesiedelt sind, aber eben nicht sich in finanziellen Regionen abspielen, wie jetzt der Fußball, passiert das natürlich leichter, weil eben ein großer Sponsor oder ein großer Geldgeber einfach sehr, sehr viel bewirken kann. Und sowas hat man dann eben auch in Ludwigsburg eben gesehen. Und das Signal ist natürlich fatal, gerade für Leute, die jetzt nicht ständig damit zu tun haben und vielleicht schon wussten, dass sich sowas andeutet. Ich möchte als normaler Zuschauer, möchte ich ja ganz gerne irgendwie, habe ich ja diese ideelle Vorstellung, dass da in der Frauenbundesliga sind es, glaube ich, ja 12 Teams, 12 Mannschaften um den Meistertitel kämpfen. Der Beste gewinnt eben am Ende und das ist auch was Nachhaltiges. Die feiern den Titel, in der nächsten Saison spielen sie in der Champions League. Man hat ja so leicht auch, also so ein bisschen lebt man ja in seinem Kopf, ich zumindest mache das auch noch, immer so einen gewissen Idealismus ja auch dabei, dass es sich ja immer noch um Sport halt alles handelt. So, und dann fehlt auf einmal eben das Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das alles schon angedeutet hatte, aber auf einmal ist diese Mannschaft weg von einem auf den anderen Tag und es ist auch noch der deutsche Meister. Es ist nicht ein Team, was sowieso schon gestrauchelt hat. Es ist ja meistens so, dass es nicht ganz so krass passiert, deutscher Meister und weg, sondern deutscher Meister und dann vergehen 2, 3 Jahre und dann ist man weg oder so. Dann ist es auch nicht schön, aber in dem Fall ist es natürlich ganz, ganz schlimm, wenn jetzt irgendwer, der jetzt das erste Mal zum Frauenhandball gegangen ist, nach dem guten Abschneiden der Nationalmannschaft, geht jetzt in die Halle und stellt dann vielleicht die Frage, wer ist denn jetzt deutscher Meister? Ja, HB Ludwigsburg ist deutscher Meister und dann sucht man die vergeblich in der Tabelle. Das, glaube ich, hilft dem Sport insgesamt nicht. Aber das hat der Handball nicht exklusiv. Also dieses Problem finde ich, da habe ich das Gefühl, dass es beinahe in anderen Sportarten noch stärker ist, die so mit dem Handball mitkonkurrieren. Aber das kann auch nur ein Bauchgefühl von mir sein. Der Vorgang war natürlich besonders schlimm.
Ist übrigens ganz interessant, kann ich ja mal kurz erzählen, diese Anekdote, als ich gestern Abend auf dem Sofa saß und manchmal schaue ich da ein bisschen bei YouTube, was einem da noch so angezeigt wird, sind natürlich viele Sportsachen und da wurde mir angezeigt, ein Topspiel bei Premiere, Topspiel der Woche aus der deutschen Eishockeyliga und zwar aus einer Zeit, in der das alles noch ganz anders lief, nämlich so Anfang, Mitte der 90er, da spielten die Krefeld-Pinguine gegen die Landshut Cannibals, beziehungsweise damals hieß es ja noch mehr oder weniger KIV gegen EV Landshut. Ja. Und dann saß der Kommentator Günther Peter Plog daneben dem DEB-Sportdirektor, damals Franz Reindl. Und Plog hat ihn einfach gefragt, ja, wie sieht das denn hier aus jetzt mit dem und dem Verein? Man hört ja, die haben kein Geld. Also der SC Rissersee, der muss schauen, ja, der hat finanzielle Sorgen. Und Reindl hat das einfach so wegmoderiert. Und wenn man mal schaut auf die Entwicklung der deutschen Eishockeyliga, wie viele Vereine in den letzten 30 Jahren da verschwunden sind, die früher immer in der ersten Liga gespielt haben, dann sieht man, wie du gerade gesagt hast, dass das kein handball-exklusives Problem ist, sondern das ist ein Problem, das sich im Prinzip durch alle, vor allem Mannschaftssportarten zieht, die abseits des Fußballs unterwegs sind. Man muss auch nur mal in den Volleyball schauen oder auch in die BBL. Ja? Also das ist tatsächlich kein handball-exklusives Problem.
Es ist ja auch so, dass die Ligen immer darum bemüht sind, ein Produkt künstlich aufzuwerten. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn du es gerade Volleyball erwähnst. Da ist ja der Unterschied von zweiter zu erster Liga ist ein monströser finanzieller Kraftakt, weil die Voraussetzungen einfach so viel größer werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mindestetat haben, aber im Basketball zum Beispiel, Männerbasketball, da gibt es inzwischen den Mindestetat in der ersten Bundesliga, den dann die Vereine erfüllen müssen. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob das der richtige Weg ist, weil aus meiner Sicht verschärft es das Problem nur, wenn man versucht, über so eine Mindestetatnummer eine Sache künstlich zu entwickeln. Also ich verstehe das Anliegen, was dahinter steht von den Verbänden. Die Grundidee, die verstehe ich schon, aber es führt ja auch nur dazu, dass Vereine versuchen, das in irgendeiner Form zu umgehen. Da gibt es ja Möglichkeiten genug, um den Etat auf dem Papier zu haben, aber nicht wirklich zu haben. Und keine Ahnung, wozu das dann am Ende führen soll. Aber das nur eingehakt. Also im Volleyball ist es tatsächlich inzwischen so, der erste der zweiten Liga, keine Ahnung, wie oft der tatsächlich de facto dann in die erste Liga aufsteigt. Ich würde behaupten, in den letzten 10 Jahren ist das weniger als in der Hälfte der Fälle dann passiert, vor allem jetzt beim Frauenvolleyball. Bei Männern, denke ich, ist es dasselbe. Also da ist dann dieser Sportidealismus, den ich ja nach wie vor im Kopf habe, die beste Mannschaft der zweiten Liga möge doch bitte aufsteigen. Ja? Die hat das Aufstiegsrecht, steigt dann aber nicht in Wirklichkeit auf. Das macht mir dann halt keinen Spaß mehr. Also ich finde, das ist ein totaler Abturner im Sport. Und das würde ich auf alle Sportarten beziehen.
Deswegen ist es ja schön, dass es das im Handball gibt. Das ist nach wie vor der Fall. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen steigt einfach der Meister auf. Punkt. Das ist eine gute Sache und
absolut.
Das sollte auch so bleiben. Also von daher.
Und es passiert ja auch, das muss man wirklich sagen. Die Ersten im Handball in der zweiten Liga und auch bei den Frauen wie Männern steigen immer auf. Die verzichten nicht. Das zeigt für mich so ein bisschen, dass es doch etwas gesünder zugeht. Vielleicht als bei so manchem Konkurrenten, sportartmäßig.
Jetzt gehen wir weiter in meiner Liste. Da steht jetzt, Bob Hanning wirft Stefan Kretschmer und Jaron Sievert raus. Das war natürlich zu Beginn dieser Spielzeit ein absoluter Schocker. Es kamen dann irgendwann die ersten Gerüchte auf und innerhalb weniger Tage hatte sich die Geschichte mit Kretsche und Sievert in Berlin erledigt. Boah, also da haben wir natürlich hier auch ausführlich drüber gesprochen mit dem Kollegen Christoph Dach. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Jetzt einige Monate später, wie ordnest du das ein?
Ja, also wie ich es damals eingeordnet habe, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Danach, Bob Hanning hat ja wirklich, wie soll man das nennen, Werbung dafür gemacht, seine Entscheidung nachvollziehen zu können. War sogar im Morgenmagazin zu Gast, ARD/ZDF ist das ja. Und da habe ich noch gesehen und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da ist ein Trainer, der führt die Füchse Berlin zum ersten Mal zur deutschen Meisterschaft, kommt ins Champions-League-Finale, startet an den ersten zwei Spieltagen mit zwei Siegen. Ich glaube, es waren zwei Spiele gespielt, aber er hat auf jeden Fall noch nicht verloren gehabt. Und dann wird er freigestellt. Also, ja, wahrscheinlich ja gekoppelt gewesen an die Personalie Kretschmer. Der hat ja zwei Tage vorher seinen Rückzug nach der Saison verkündet und musste dann ja auch sofort gehen. Ja, und dann wurde aber auch noch der Trainer freigestellt. Also das hat mir wirklich leid getan für Jaron Sievert. Und es tut mir heute noch leid. Ich hoffe, dass es finanziell für ihn kein Schaden ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und ich hoffe, er kriegt ein super Engagement irgendwann und hat dann mit einem anderen Team die Chance zu zeigen oder weiter zu zeigen, was er drauf hat. Viel mehr Meinung habe ich dazu nicht. Fand ich ganz schlimm, den ganzen Vorgang. Egal, wie die Hintergründe sind und wer da was wo gemacht hat. Da gibt es ja zig Gerüchte zu, ist mir alles wurscht. Wenn da ein Trainer gehen muss auf diese Art und Weise, dann ist es für mich nicht okay.
Du weißt, ich bin gerne mal in der Handball-Ecke unterwegs und die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen das auch. Ich möchte hier mal einen Eintrag zitieren, nur die ersten beiden Absätze. Jupp Heynckes wurde 1998 bei Real Madrid entlassen, obwohl er nach 32 Jahren wieder den Champions-League-Titel nach Madrid geholt hat. Manchmal muss man, auch wenn Erfolg da ist, für die Zukunft, an die man glaubt, schwierige Entscheidungen treffen. Dass die Kommunikation unglücklich gelaufen ist, ist klar und darf man Berlin vorwerfen. Was hältst du von dieser Aussage?
Ich weiß nicht, was damals bei Jupp Heynckes genau passiert ist und was die Hintergründe seiner Entlassung waren und wie Real Madrid in dem Moment in der Liga gerade stand und ob er sofort gehen musste. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt alles googeln. Ist mir auch völlig wurscht, was vor 32 Jahren war. Ich finde, wenn man sagt, ey, Jaron Sievert hatte ja noch einen Vertrag bis Mitte 26, lief der Vertrag ja noch die eine Saison, dann ist meine Meinung, wenn ich eine Veränderung dann herbeiführen möchte, dann macht man halt diese Veränderung zum 1.7.26. Man ist ja auch in die Saison mit ihm gegangen. Wenn man das nicht möchte, naja, dann löst den Vertrag halt am Ende der Saison auf und macht eine saubere Auflösung mit ihm. Vielleicht ist das ja zu generieren, aber warum denn zwei Spieltage da abwarten? Also, nee. Nee. Kann ich nicht mitgehen. Geht nicht.
Ich merke, du hast da kein Verständnis für. Was ich aber dann schon erstaunlich finde, ist, wo du eben so gut wusstest, wie es bei Michael Jordan und Michael Schumacher abging, dass du dich nicht mehr an die Nummer mit Jupp Heynckes in Madrid erinnern kannst. Das ist natürlich hier ein journalistisches Desaster. Ja, da solltest du dich auch wirklich für entschuldigen. Wir machen weiter im Text und sprechen jetzt über ein Thema, wo ich wahrscheinlich die Möglichkeit habe, mich jetzt hier einfach mal zurückzulehnen und dich einfach ein bisschen sprechen zu lassen. Es geht um die Ansetzung von Schiedsrichtern. Und ich habe ja hier bei Kreisab das Thema auch schon mal aufgegriffen. Ich habe auch in der vergangenen Saison eine Interviewanfrage gestellt, das war zum Ende der Spielzeit, an Jutta Ehrmann. Und die wurde damals, naja, sagen wir mal, nicht abgewiesen, das ist nicht richtig, aber man hat es mehr oder weniger wie einen Vertrag auch mal auslaufen lassen. Und dann war eben die Saison vorbei. Mit anderen Worten, man hat sich der Thematik seitens des DHB nicht gestellt. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Und ich finde es für den größten Handballverband der Welt dann auch in Fragen der Kommunikation höchst schwierig und nicht angemessen, wenn darauf nicht reagiert wird. Und das finde ich, das kann man an der Stelle schon vorwerfen, weil dieses Thema ja doch sehr, naja, sagen wir mal, nicht komplex ist, aber eigentlich, ja, eigentlich ist es doch relativ einfach, oder nicht, Tom?
Ich finde es ganz einfach, ja, tatsächlich. Ich finde, man könnte sich die Mühe machen, darauf zu achten, Schiedsrichter, die aus der Nähe von einem der beiden teilnehmenden Vereine in einem Spiel kommen, einfach in diesem konkreten Spiel nicht anzusetzen. Das kann klappen. Dafür gibt es zum Beispiel Programme, womit man das lösen kann. Excel ist zum Beispiel eins, womit das ginge. Also, Entschuldigung, ich werde zynisch, möchte ich ja eigentlich nicht. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass man das eben ausschließen kann. Und meinetwegen an einem letzten Spieltag, wo es dann um die Tabellenplätze 11 und 13 geht oder sowas und die beiden Vereine gar nichts mehr mit dem Aufstiegskampf oder internationalen Plätzen oder irgendwas zu tun haben, da könnte meinetwegen auch ein Gespann aus der Nähe das pfeifen. Das wäre dann ja nicht mehr ganz so wichtig. Also ich bin auch offen für Ausnahmen in bestimmten Situationen, aber so ganz generell einfach zu sagen, warum sorge ich nicht dafür, dass eine solche Diskussion überhaupt gar nicht erst aufkommt? Also dass man darüber sprechen muss, huch, die Schiedsrichter, die haben jetzt aber nicht so gut gepfiffen, gucken wir doch mal, wo die herkommen. Ach, die kommen ja aus der Nähe von dem Gastgeberverein. Egal, ob der Gastgeber gewinnt oder verliert, es hat immer einen Geschmack. Immer. Und dass man das als DHB oder in dem Fall, würde ich mal sagen, als Schiedsrichterwarte in Jutta Ehrmann einfach nicht einsehen will, dass das einen Effekt hat, den man vermeiden kann, das will mir nicht in den Kopf. Du hast ja gesagt, der hat eine Interviewanfrage abgelehnt, aber mir wurde ja geantwortet auf die Schiedsrichteransetzung der BHC-Frauen in Regensburg, wo ein Gespann aus Solingen den BHC, der in Solingen seine Geschäftsstelle hat, in Regensburg gepfiffen hat. Das wurde ja einfach mit Verweis auf Neutralität quasi so runtergeputzt. Und es wurde gar nicht darauf eingegangen, dass das ja auch für die Schiedsrichter einfach unangenehm sein könnte. Also das wird sie ja auch verstehen. Sie wird ja meinen Punkt verstehen. Ich habe den Punkt ja auch ausgeführt. Aber es wurde auf andere Sachen geantwortet. Das zeigt mir schon, dass man sich damit nicht beschäftigen will. Beziehungsweise, wenn man jetzt dann weiterguckt, die Ansetzung in dieser Saison sich mal anguckt, was es alles so schon gab. Und ich werde sicher nicht von allem wissen, aber ich weiß von einigen. Da muss man schon zu dem Schluss kommen, dass es bewusst einfach so gemacht wird. Also die regionale Nähe spielt keine Rolle. Und jetzt wird es halt bewusst so weitergemacht nach dem Motto, ja, also man sieht das halt einfach nicht ein oder will es durchziehen aus Sturheit oder so. Da kann ich ja nur mutmaßen, aber das sind jetzt keine Versehen mehr. Ich hätte am Anfang noch glauben können, ja, vielleicht ist es versehentlich passiert, aber das ist ganz bestimmt nicht. Dafür kommt es einfach viel zu häufig vor.
Ich empfinde das als, ja, was soll ich sagen? Ich empfinde das als dumm, das so zu handhaben. Es ist einfach dumm. Und es kann ja nur für Diskussionen sorgen. Und das Beispiel mit Solinger Schiedsrichtern, die in Regensburg ein BHC-Spiel gepfiffen haben, ist natürlich das absolute Extrembeispiel.
Und also Frauen natürlich, ne?
Ja, in dem Fall, ja. Genau. Aber ich wundere mich natürlich schon, wie das überhaupt passieren kann. Schaut da niemand hin und macht man das jetzt, wie du sagst, so bewusst, dass keiner mehr kommt und sich irgendwann die Frage stellt, dann pfeifen demnächst auch, keine Ahnung, Schulze-Tönnies ein Spiel des SC Magdeburg, weil die haben ja dann keine weitere Anreise. Also das ist dann schon äußerst schwierig und ich würde mir da wünschen, dass man dann vielleicht einfach mal einsichtig ist und sagt, okay, wir geben einen Fehler zu, das ist ja nicht schlimm, wir alle machen Fehler. Also Tom macht Fehler bei der Analyse oder der Beantwortung meiner Fragen. Ich mache natürlich die perfekte Sendung und kann nichts dafür, dass die Kompetenz meiner Gäste manchmal nicht die höchste ist. Aber Spaß beiseite, ihr wisst, wie ich das meine. Es geht mir einfach darum, dass man sagt, okay, wir haben hier etwas falsch gemacht und wir versuchen das in Zukunft besser und anders zu lösen. Und das kann man auch einfach mal sagen. Das ist absolut nicht schlimm. Auch ich bin nicht bei jedem Spiel, wenn ich irgendwie für dein kommentiere, in der allerbesten Form. Da wird es auch mal Tage geben, wo Leute sagen, nee, hat mir heute nicht gefallen. Und einen Tag später kommentiere ich vielleicht ein anderes Spiel und sagen, ja, das war aber 1000-mal besser. Das ist dann so. Das macht man natürlich nicht extra. Aber wenn man sich dann so, ja, weiß ich nicht, hinter seinen Statuten versteckt oder einfach der Sache aus dem Weg geht, das halte ich dann doch für sehr, sehr schwierig. Und da wünsche ich mir einfach vom DHB auch eine offensivere Herangehensweise, weil Tom, es schadet doch niemandem, oder nicht?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Also ich fände, da so ein bisschen Transparenz würde der ganzen Sache gut tun und würde ja auch vielleicht zum Verständnis beitragen. Wenn man jetzt zum Beispiel, also natürlich hast du immer Leute, die dann auch weiter nörgeln, ne, wenn man was erklärt. Wirklich, wenn das ein ehrlicher Fehler gewesen wäre und man erklärt jetzt diesen ehrlichen Fehler so nach dem Motto, ja, da hat der Einteiler nicht aufgepasst, der hat mit Bergischen HC nicht Solingen in Verbindung gebracht, dann kommen natürlich welche, oh, wie kann das denn passieren? Das ist so Bergisches Land, weltbekannt und so weiter. Also man muss schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch mal ein bisschen relaxter werden, so insgesamt. Also für mich wäre das unproblematisch, auch so eine Ehrlichkeit, sag ich mal, zu akzeptieren, wenn das dann wirklich ein Fehler war. Ich rechne halt nicht mehr damit, dass es einer ist. Jetzt in dieser Saison war es so, der BRC wurde zu Hause gepfiffen in Düsseldorf von Schiedsrichtern aus Karst, wurde zu Hause gepfiffen von Schiedsrichtern aus Remscheid. Remscheid liegt im Bergischen Land. Alles keine Spiele, die jetzt besonders viel Frust einer Mannschaft auf sich gezogen haben. Von daher ist das halt einfach so durchgelaufen. Aber sobald das mal passiert, sobald man das Gefühl hat, da ist eine Mannschaft verpfiffen worden und sowas passiert halt in unserem Sport, sage ich im Handball, passiert das ja mal, ohne dass die Schiedsrichter was dafür können oder das wollen. Also ich will überhaupt niemanden fehlende Neutralität oder so ankreiden. Aus meiner Sicht, ich glaube, das gibt's nicht. Aber es passieren nur mal Fehler, auch von Schiedsrichtern. Und die Diskussion dann aufzumachen, wenn sie so richtig, richtig groß wird, dann hat man doch keine Erklärung mehr. Es wird passieren. Es ist ein Accident waiting to happen. Es wird passieren. Es ist in Ansätzen jetzt, es ist schon in der zweiten Liga passiert. Ich meine, es war Eintracht Hagen gegen Balingen und die Schiedsrichter kamen aus der Nähe von Hagen auch jetzt nicht so mega nah. Ich hätte sogar noch toleriert, diese Ansetzung. Es war Bergkamen irgendwie bei Dortmund oder so. Balingen ist natürlich mega weit weg und dann kommen die Schiedsrichter aus der Perspektive natürlich schon aus der Nähe. Aber selbst das wurde eben erwähnt irgendwo, dass die Schiedsrichter eben da aus der Nähe kamen und Hagen hatte sich, ohne zu erwähnen, wo die Schiedsrichter herkamen, glaube ich, sogar in seiner Pressemitteilung moniert, wie die Pfiffe da so waren. Also ich habe jetzt zu dem Spiel nichts gesehen, aber es ist mir halt aufgefallen, weil das halt grundsätzlich halt ein Reizthema von mir ist. Und sobald diese Ansetzung dann mal, ich sag mal, noch schlimmer wird, die würde ich ja jetzt sogar noch durchgehen lassen, ja. Aber sobald die Ansetzungen noch heftiger werden, ist es ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Situation einmal wirklich losbricht. Und dann fragt man sich, ja, habt ihr das denn nicht vorher gewusst? Ja, doch. Also hat man vorher gewusst. Weiß man jetzt schon wirklich lange, dass es so ist. Aber es ändert sich nichts. Und da fragt man sich, ich frage mich da wirklich und ich frage es echt ernsthaft, also ohne Zynismus. Ich frage einfach, warum? Warum ändert man das nicht? Also es tut doch keinem weh.
Nein, es tut überhaupt niemandem weh und man hätte sicherlich auch die Möglichkeit, weil man gut genug wäre darin, diese Dinge entsprechend zu planen. Und wenn du jetzt sagst, ja, Bergkamen liegt bei Dortmund, also Hagen grenzt ja im Süden direkt an Dortmund und Bergkamen ist jetzt auch alles andere als weit weg und da kann ich dann schon verstehen, wenn man das als kritisch betrachtet. Und ich würde halt, wenn Balingen gegen eine Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen spielt, generell keine Schiedsrichter aus Nordrhein-Westfalen ansetzen. Dann setzt doch welche aus dem südlichen Niedersachsen an oder aus Hessen oder weiß der Geier was. Und ich meine, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ein Spiel, Hagen relativ gut dagestanden in der Tabelle und Balingen möchte auch wieder mal aufsteigen. Also von daher ein Spiel mit großer Bedeutung, wobei das ja gar keine Rolle spielen sollte, welche Bedeutung das Spiel hat. Man sollte generell solche schlechten Ansetzungen vermeiden, weil da nur jemand schlecht bei aussehen kann. Und auch, wie gesagt, zum Schutz der Schiedsrichter halte ich das für sehr, sehr wichtig. Da bin ich komplett deiner Meinung, zu sagen, okay, man sollte da ein bisschen genauer hinschauen. Aber nochmal, ich wünsche mir eine ehrlichere und offenere Kommunikation vom größten Handballverband der Welt, der sich, glaube ich, auch für den besten Handballverband der Welt hält. Und dementsprechend wäre das eigentlich ganz nett, wenn man sich da auch so verhalten würde, wie der eigene Anspruch bzw. die eigene Wahrnehmung ist. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch so auf meinem Zettel steht. Und zwar, wobei, ja, was heißt anderes Thema, ist auch nicht richtig. Es geht ja nochmal um die Schiedsrichter. Und zwar mache ich mir auch ein bisschen Sorgen und Gedanken um die Qualität der Leistung. Auch hier zuletzt schon angedeutet bei Kreisab. Der Videobeweis und so weiter. Es wird sich immer mehr darauf verlassen. Die letzten Monate haben dafür gesorgt, dass die Schiedsrichter unsicherer wirken. Hast du auch diese Veränderung so wahrgenommen wie ich? Und wie stehst du zu dieser Debatte? Weil generell kann ja der Videobeweis auf jeden Fall helfen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, also generell bin ich dafür, die richtige Entscheidung zu treffen. Darum muss es gehen und da soll der Videobeweis ja eben bei helfen. Von daher bin ich kein klarer Gegner dieses Videobeweises. Es ist natürlich so, wenn du sagst, was hat sich so verändert in der Zeit? Jetzt habe ich eine Saison ja nicht mit dem BRC in der Handball-Bundesliga gemacht und der BRC ist jetzt zurück in der Bundesliga. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt einfach das Gefühl, dass die Leistung in sehr vielen Spielen vom BRC nicht besonders gut waren seitens der Unparteiischen. Also mehr als es vorher war. Es gab immer mal Sachen, wo man sich gedacht hat, ah, das war kein gut geleitetes Spiel. Aber wenn ich auch mal gucke, wie oft mache ich den Schiedsrichter in Texten wirklich zum Thema, dann ist das jetzt in der Halbserie, ist das deutlich häufiger passiert, als das wahrscheinlich in 3 Jahren zuvor vor dem Abstieg in der ersten Liga passiert ist. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das mit dem Videobeweis zu tun hat, weiß ich nicht, oder ob das Spiel halt immer schneller wird oder eben, naja, das hat so auch zum Thema, ob der BRC jetzt so hart verteidigt und man deshalb mehr irgendwie über die Schiedsrichter auch spricht, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gab schon einfach ein paar Sachen, boah, da fand ich es wirklich, wirklich schwierig und dann beobachtet man das ja auch eben in anderen Spielen und wenn man dann jetzt guckt, ja, Videobeweis, also was ist das Gute am Videobeweis, ist ja definitiv, dass man gucken kann, jetzt ist der Ball hinter der Torlinie, ne? Also dafür ist der Videobeweis ja absolut perfekt, ist die Spielzeit abgelaufen, dafür ist der Videobeweis perfekt, das sind ja einfach Fakten. Was halt schwierig ist, ist halt diese Beurteilung von Foulspielen teilweise und noch schwieriger finde ich manchmal die Frage, geht der Schiedsrichter raus oder geht er eben nicht raus? Und das gab es jetzt zweimal in kurzer Zeit hintereinander, dass er in der letzten Szene bei einer Außensituation über den Videobeweis diskutiert wurde. Einmal war es Gummersbach gegen Magdeburg, wo Gummersbach die letzte Aktion von außen hat zum Ausgleich, zum möglichen Ausgleich. Ball geht nicht rein und ja, die Gummersbacher wollen das die Schiedsrichter sich die Szene nochmal angucken, machen sie nicht, sondern pfeifen das Spiel halt ab. So. Und dann gab es eine ähnliche Szene beim Spiel Kiel gegen Hannover, wo Hannover in der letzten Sekunde auch so eine Außensituation hat, der Ball geht auch nicht rein und die Schiedsrichter gehen raus, gucken sich das an und geben einen 7 Meter, den Hannover dann zum Unentschieden reinmacht. So. Und da muss man einfach sagen, da sind ja so viele Facetten drin, in beiden Dingen. Also einmal, warum gehen sie bei der einen Situation raus und bei der anderen nicht? Ich finde, das ist wirklich meine Meinung, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man dann wirklich darum bitten kann, dass man sich die Szene nochmal anguckt. Vielleicht, wenn man das festmacht in den letzten 30 Sekunden, die ja sowieso mega kompliziert sind, dass man einfach auch dann im Sinne des Sports dann einfach guckt. So, und wenn man dann halt anders entscheidet, dann entscheidet man anders. Aber da muss es ja erstmal eine Einheitlichkeit geben, ob man da eine Challenge einführt oder so, ob man die Schiedsrichter zwingen kann, nachzusehen oder ob man in den letzten 30 Sekunden sowieso immer nachsieht. Also ich finde, das sollte die Entscheidung rauszugehen oder nicht, sollte man nicht den Schiedsrichtern überlassen. Das ist das eine. Das andere ist dann die Bewertung der Szene. Und jetzt wird es halt richtig, richtig schwierig, weil da gehen die Meinungen ja ultra weit auseinander. Also mein Gefühl wäre gewesen, bei Gummersbach war 7 Meter und das andere war kein 7 Meter. Und letztendlich im Ergebnis ist es ja genau umgedreht entschieden worden. Das finde ich schon schwierig, wenn dann ein so ein 50-50-Kram eben am Ende über das Spiel entscheidet. Da fällt mir aber auch nicht die Patentlösung ein. Es sei denn, man findet halt irgendeine Lösung, die ich halt nicht habe, wonach man ganz klar festmachen kann, das eine ist ein 7 Meter und das andere nicht. Das finde ich ein super schweres Thema dann.
Es ist auch sehr, sehr kompliziert. Und wenn du jetzt 10 Schiedsrichterpaare gefragt hättest oder gesagt hättest, schau dir diese Szene mal an, dann hätten vielleicht 6 so rum entschieden, 4 so rum und beim anderen Spiel hätten 7 so rum entschieden und 3 so rum. Das liegt ja dann auch immer noch an der persönlichen Wahrnehmung und der generellen Regelauslegung des einzelnen Schiedsrichterpaares. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ich glaube, dass wir in Zukunft eher mehr darüber diskutieren werden als weniger, weil wir mehr technische Möglichkeiten haben werden in Zukunft, weil es billiger sein wird, vielleicht nochmal die eine oder andere zusätzliche Kamera zu installieren. Das heißt, wir haben dann mehr Perspektiven und sehen dann noch besser als die Schiedsrichter dann in der realen Geschwindigkeit und dann sagen sie, gut, okay, dann schauen wir eben nochmal auf den Videobeweis. Würdest du sagen, Videobeweis abschaffen, Challenge einführen?
Vielleicht. Also vielleicht nimmst du zumindest den Zunder über die Diskussionen raus, guckt man sich das an oder nicht. Aber gerade, also diese Foulspiele finde ich echt schwierig. Also nehmen wir jetzt mal das letzte, was halt ein super emotionales Spiel hier aus BRC-Sicht war, die Niederlage gegen Lemgo. Die entscheidende rote Karte war gegen Gardas Babarskas bei 19-16 Führung. Da wurde natürlich stark drüber diskutiert über diese rote Karte und mein erster Impuls war auch, dass es keine rote Karte, bis am Ende so ein Foto auftauchte, wo ich dann auch sagen muss, okay, ja, die rote Karte muss man wohl akzeptieren. Aber so emotional ist halt der Handball. Also da will ich einfach mal sagen, habe ich mich in erster Instanz auch geirrt. Und dann hast du da so eine Videoeinstellung. Da sind ja dann auch nicht so viele Kameras in der Halle bei diesen Spielen. Und du siehst halt das Foul einfach auch nicht aus der perfekten Perspektive. Die gucken sich das ewig lange an und entscheiden dann eben auf Rot. So, am Ende des Tages würde ich sagen, haben sie jetzt hier richtig entschieden. Ja, also auch mit Vereinsbrille auf sozusagen oder Lokalkolorit ist das die richtige Entscheidung gewesen. Und dann ist es einfach nur eine bittere Niederlage, die hart emotionalisiert hat. Aber das war halt die Szene des Spiels und auch da war es seit dem ersten Moment wirklich 50-50. Also durch das Foto am Ende würde ich sagen, es ist rot. Aber in Videoaufnahmen dachte ich echt, wow, das kannst du so oder so entscheiden. Kann man dann den Spieler nicht mit 2 Minuten davon kommen lassen? Also vielleicht sind die Regeln auch einfach sehr, sehr schwammig. Dann die Beurteilung. Gerade in der Wiederholung sehen Sachen natürlich dann manchmal auch ganz anders aus, als sie sich auf dem Spielfeld so vom Gefühl ereignen, was den Impact von so einem Foul auch betrifft. Wenn man sich eine Sache immer wieder anguckt, hat man dann nach einer Zeit auch das Gefühl, dass es viel schlimmer ist, als es eigentlich war. Ja, man kann viel daherreden, mir fällt nur nicht die perfekte Lösung ein, denn da würde auch eine Challenge nichts dran ändern. Ich bin jetzt als gegnerischer Trainer der Meinung, oh, das muss man sich da angucken, werfe ich meine Flagge oder so, wie im Football, und dann gucken sich die Schiedsrichter das an und dann bewerten die einen so und die anderen so. Ne? Es ist halt, dahingehend ist es wirklich ein extrem schwerer Sport und auch ja irgendwie ist es halt so ein bisschen auch das Problem, was der Fußball hat. Deswegen ist im Fußball der Videobeweis ja auch so, wird ja immer wieder diskutiert, ob der Sinn ergibt, ne? Weil da ist es ja auch so, die Beurteilung von Fouls ist somit das Schwierigste, was es dann eben gibt. Aber im Fußball vielleicht noch heftiger als im Handball, ist dann die Entscheidung Elfmeter ja oder nein. Und das entscheidet im Fußball super häufig einfach ein ganzes Spiel. Ja, ich finde es eine wirklich, wirklich schwierige Situation, für die ich überhaupt für dich keine Lösung habe. Außer man macht keinen Videobeweis mehr in den Situationen. Aber die Idee von, wir wollen es richtig entscheiden, ist ja dann eigentlich nicht mehr gegeben. Denn Man möchte ja schon, dass eine rote Karte auch entsprechend bestraft wird. Ja. Vielleicht hast du ja eine Idee. Mir fällt da wirklich keine gute Idee zu ein.
Also ich würde mal sagen, eine rote Karte wird immer entsprechend bestraft. Das nämlich mit der Hinausstellung des Gegners. Aber wir sind heute ein bisschen zum Scherzen aufgelegt, liebe Leute, ihr merkt das schon. Nein, ich habe keine passende Idee, aber ich finde, es sollte nicht Überhand nehmen, wenn dann irgendwie ein wichtiges Spiel, sei es beispielsweise ein Finale beim Turnier oder ein Pokalfinale, dann ständig unterbrochen wird, weil die Schiedsrichter alles immer nachgucken müssen, weil sie sich unsicher sind, dann ist das nicht im Sinne des Sports, weil dann wird ein Handballspiel, was normalerweise so nach grob 90 Minuten ja mit Halbzeit und so weiter vorbei ist, ausgedehnt auf, keine Ahnung, 2 Stunden. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, das ist zumindest meine Meinung dazu. Ich möchte gerne zum nächsten Thema weiterspringen und das hat mal wieder mit Frauenhandball zu tun. Die deutschen Frauen haben die Silbermedaille gewonnen in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft. Es war die erste Medaille seit 2007. Es war das erste Halbfinale, das erreicht wurde seit 2008. Es war das erste Endspiel bei einer Weltmeisterschaft, das erreicht wurde seit 32 Jahren. All das, Tom, sagt auch dir als Frauenhandball-Laie, das ist historisch.
Das ist auf jeden Fall historisch und dann muss man sagen, bis zum Erreichen des Halbfinales hatte mich jetzt der Hype da nicht erfasst, weil ich irgendwie schon dachte, naja, das war jetzt auch eine glückliche Fügung der Auslosung. Man hat eher gegen Gegner gespielt, wo man dann auch der Favorit ist, inklusive Viertelfinale. Und ich habe also gegen Frankreich nicht mit so viel gerechnet. Aber was dann da passiert ist, dann muss man wirklich sagen, wow, die Medaille hat man sich nun wirklich verdient. Also wenn man Frankreich da so besiegt, dann ist das nicht nur aller Ehren wert, sondern auch tatsächlich ein historischer Erfolg. Gut, im Endspiel war ein sicher gutes Endspiel, trotz der Niederlage. Aber jetzt auch, es war dann schon am Schluss nicht so, dass man so ganz nah am Titel war. Ich glaube, man kann halt mit der Silbermedaille dann auch gut leben, denke ich. Auch als Mannschaft, wie auch als Verband, wie auch als Unterstützer der deutschen Nationalmannschaften.
Absolut. Also ich glaube, das hätte vor dem Turnier sofort jeder unterschrieben. Alle Spielerinnen, der komplette Staff, der Verband und natürlich auch viele Fans. Ich hoffe nur, dass jetzt das Richtige draus gemacht wird. Traditionell sind die Spiele jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr bei allen Mannschaften dann auch ausverkauft. Da ist die Hütte voll. Jetzt wollen natürlich auch alle die Vize-Weltmeisterinnen sehen, die ja größtenteils in der Liga verstreut sind. Also das ist dann ein normaler Prozess bzw. eine logische Konsequenz. Die Frage ist aber, was passiert dann beispielsweise in einem Jahr, wenn dann vielleicht bei der Europameisterschaft, die dann übrigens in 5 Ländern ausgetragen wird, eben nicht so viele deutsche Fans auf der Tribüne sitzen, eben nicht so viele Leute das Ganze dann auch so entsprechend wahrnehmen, weil sie halt nicht vor Ort in der Halle sind. Das ist ja dann auch ganz normal. Und da setze ich auch auf den Verband, da setze ich auch auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie weiter ausführlich über den Frauenhandball berichten. Du bist in einer Stadt zu Hause, wo es 2 Frauen-Zweitligisten gibt mit dem Bergischen HC und dem HSV Grefrath. Aber auch du kannst ja berichten, dass eben die Nachfrage danach deutlich geringer ist als nach einem Männer-Zweitligisten, was der BHC ja in der vergangenen Saison gewesen ist. Also es gab jetzt nicht irgendwie mehr Klicks für die beiden Frauenmannschaften, wahrscheinlich nicht mal zusammen, wie für die BHC-Männer. Das sagt ja auch ein bisschen was aus.
Ja, das sind die harten Fakten. Also wir messen ja tatsächlich online jeden Klick hier, ne? Und da ist es so, der BHC spielt seit über 3 Jahren jetzt kein einziges Heimspiel in Solingen, außer mal ein Freundschaftsspiel oder sowas, aber ansonsten absolviert der BHC seine Spiele halt alle in Wuppertal oder Düsseldorf und ist halt deutlich stärker geklickt als, wie du schon sagst, beide Frauen-Zweitligisten zusammen. Mit einer Ausnahme natürlich, wenn die beiden Frauen-Zweitligisten gegeneinander spielen. Das geht richtig zur Sache. Das ist auch wirklich gut geklickt. Das ist auch Stadtgespräch dann tatsächlich. Also das hat so gut funktioniert. Da haben wir beim letzten Mal jetzt sogar das erste Mal einen Live-Ticker dazu gemacht. Wollten wir einfach mal ausprobieren. Und auch der ist sehr, sehr gut angenommen worden. Das Spiel war ausverkauft. Das war vor 500 Zuschauern. Also eine relativ kleine Halle hat der BHC da sein Heimspiel gemacht. Und dann haben wir diesen Ticker angeboten. Und es haben viele, viele Leute geguckt. Ich muss jetzt nochmal ganz genau nachsehen. Aber das war wirklich, wirklich stark nachgefragt. Nur ansonsten ist es einfach, geringer im normalen Prozess sozusagen, wenn jetzt nicht der absolute Aufreger passiert, wie es ja auch mal passiert ist, dass Kerstin Reckenzähler vom HSV zum BHC wechselt. Das war natürlich auch klickstark, aber ansonsten sind die Männer da schon weit vorne.
Und das zur Erklärung, falls sich dann gewundert wird, warum wird nicht weiter ausführlich über Frauenhandball berichtet? Die Verlage müssen Geld verdienen, die TV-Stationen müssen Geld verdienen, die Streaming-Dienste müssen Geld verdienen. Und wenn dann am Ende das Produkt nicht gefragt genug ist, nicht mal im Vergleich mit Männerhandball, sondern generell das eigene Produkt nicht gefragt genug ist, dann ist natürlich die Konsequenz, dass man nicht mehr präsent ist. Und daher hoffe ich sehr, dass jetzt so zumindest bei den Vereinen auf lokaler und dann auch regionaler Ebene die Aufmerksamkeit bestehen bleibt. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten mal sehr ausführlich beobachten. Das wäre natürlich toll. Und ja, es war auf jeden Fall eine super Geschichte, eine hochverdiente Silbermedaille. Und sie haben auch ein tolles Finale gespielt gegen eine Übermannschaft mit Norwegen, womit Katrine Lünde, eine 45-jährige Torhüterin, zwischen den Pfosten stand. Tom, die ist mein Jahrgang. Denkst du, ich sollte jetzt nochmal anfangen?
Lass sein.
Das ist eine relativ deutliche Antwort. Dann ist noch ein bisschen was passiert nach dem Ende dieser Weltmeisterschaft. Auch da haben wir in der vergangenen Woche tatsächlich schon drüber gesprochen. Hassan Mustafa ist erneut zum IHF-Präsidenten gewählt worden, beziehungsweise in seinem Amt bestätigt. Es war eine sehr deutliche Niederlage für alle Gegenkandidaten, inklusive Gerd Butzek. Ich empfehle euch in diesem Zusammenhang nochmal eine Kurzdokumentation von gut einer Viertelstunde in der ARD-Mediathek. Ich denke, bei sportschau.de werdet ihr auch fündig werden. Da wurde ein bisschen erklärt, es wurde mit Jean Kaiser, der letzte Gegenkandidat vor der Wahl 2025, besucht. Das ist ein Luxemburger, der 2009 angetreten war, der hat Dinge erzählt. Da kommt man echt vom Glauben ab. Wie bewertest du diese Wahl? Und du hast ja auch im Vorfeld mit Gerd Butzek ausführlich gesprochen. Er kommt wie wir beide aus Solingen und du hast du die Gelegenheit genutzt, dich mit ihm zu treffen. Da war er noch sehr optimistisch und zuversichtlich. Wenn man aber jetzt auf das nackte Wahlergebnis schaut, muss man sagen, das ist insgesamt ja desaströs verlaufen.
Ja, das Ergebnis war eindeutig für Hasan Mustafa. Ich habe mir da auch den Stream nicht angeguckt oder so. Ich kann jetzt nichts dazu sagen über diese Verzögerung, die es da gab bei der Wahl oder vor was für Schikanen man da jetzt genau gestellt wird als Gegenkandidat. Was mir eben auffällt, ist die Wahrnehmung in Deutschland, was eben diese Wahl ja betrifft. Letztendlich ist Butzek ja ein Kandidat des DHB. Der DHB hat ihn ja quasi vorgestellt als Gegenkandidaten und dann eben auch protegiert als beste Wahl sozusagen. Und dann ist das so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Also nicht, was jetzt die Vorbereitung von Gerd Butzek und Co. betrifft. Der ist ja durch die Welt gereist und hat in allen möglichen Verbänden Werbung für sich gemacht und hat wirklich, ich weiß nicht, wie viele Flugmeilen er gesammelt hat. Wäre hochinteressant. Also war auf jeden Fall sehr, sehr viel unterwegs. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es natürlich so, naja, da ist am Ende des Jahres ist jetzt irgendwo die Wahl vom neuen IHF-Präsidenten. Und dann habe ich das immer wieder gehört von Leuten, die halt den Handball so nebenbei verfolgen. Naja, das wird der Mustafa ja eh wieder werden. Also es war halt so, erstmal, dass das Ergebnis quasi schon feststand, dass es ja sowieso so kommen wird, wie es dann letztendlich auch kam. Und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass das Leute so, wie soll man das sagen? Also so richtig mitgerissen hat. Da kommt jetzt ein Kandidat aus Deutschland. Das wäre doch super, wenn der Präsident wird, weil aus dem und dem Grund oder so. Und da habe ich mir halt gedacht, ich habe das ja aufgedröselt in einer wirklich sehr, sehr großen Geschichte. Ich meine, es war Ende November, was er dann eben so vorhat und was er schon gemacht hat. War eine wirklich große Geschichte über Gerd Butzek. Die ist auch ganz gut gelaufen, aber das ist jetzt auch nicht der absolute Klickmagnet gewesen, um das mal so zu sagen. Aber es ist schon ganz gut gelaufen. Aber man merkt, das ganze Thema IHF-Präsidentschaft und so weiter ist halt irgendwie sperrig. Ich glaube, das wäre vielleicht anders gelaufen, zumindest in der deutschen Wahrnehmung, wenn der DHB noch viel häufiger mal erklärt hätte, für was eben Gerd Butzek steht, warum Mustafa vielleicht abgewählt werden muss. Also mehr so in diese Richtung, was muss sich ändern im Handball, was läuft nicht gut im Welthandball, was muss sich ändern, warum ist es so wichtig, dass sich an der Spitze was verändert. Ich habe nicht das Gefühl, dass da bei dem durchschnittlichen Handballzuschauer irgendwie eine Dringlichkeit dafür da ist. Unabhängig davon, ob ich jetzt bewerten will, dass diese Dringlichkeit da ist oder dass sie nicht da ist, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber als DRB, wenn ich da meinen Kandidaten ins Rennen schicke, dann will ich doch genau diese Stimmung verbreiten, also so gesehen Wahlkampf betreiben. Natürlich, das deutsche Publikum entscheidet nicht die Wahl. Hätten sie das gemacht, hätte Hasan Mustafa immer noch gewonnen. Ich habe nur das Gefühl, das interessiert eigentlich niemanden so richtig. Es sagen alle Leute am Ende jetzt, naja gut, damit haben wir gerechnet, er hat gewonnen. So. Und dann ist das Thema durch. Und das fiel mir ganz, ganz stark auf letzten Sonntag. Also Handball World postet ja dann über so einen Sonntag, sagen wir mal, 10 Sachen auf Facebook. Und dann wird da ganz heiß drüber diskutiert, ob das Foto von Gerdas Babarskas oder das Foul begeht gegen Lemgo, ob das nicht KI sein könnte. Also kein Scherz, wird wirklich drüber diskutiert. Ganz groß, da laufen zig Kommentare ein, auch bei uns, Tageblatt Lokalsport, laufen zig Kommentare dazu ein, zu diesem Thema. War auch ein hochemotionales Spiel, keine Kritik. Kann man gerne drüber diskutieren. Aber dann kommt die Nachricht, ja, Butzek hat die Wahl verloren und da dauert es erstmal gefühlt 3 Stunden, bis mal überhaupt da ein Kommentar einläuft. Das zeigt halt so ein bisschen das Interesse für die Sache, was nicht so richtig, diesen Schwung hat man irgendwie nicht so richtig mitgenommen. Das hat jetzt nichts mit dem Ergebnis zu tun, aber ich glaube, dass da auch vielleicht einfach mehr öffentliche Offensive kommen muss, so in die Richtung, naja, es muss sich ja vielleicht wirklich mal was im Welthandball bewegen und warum ist das jetzt echt nicht gut, wenn der Mustafa weiter an der Spitze bleibt? Vielleicht ist es ja auch egal. Kann ja auch wirklich sein. Ne? Aber das strahlt es halt so ein bisschen aus. Der bleibt jetzt an der Spitze und eigentlich ist es ja doch allen egal. Das ist so das, was ich daraus mitnehme. Und irgendwie muss es ein Stück weit zur Wahrheit gehören, weil wie könnten denn solche Sachen immer aufkommen, dass irgendwie Handicaps in der Wahl stattfinden und so weiter, wenn doch wirklich da mit Argusaugen von der gesamten Weltöffentlichkeit drauf geschaut würde. Aus meiner Sicht passiert das halt vielleicht zu wenig. Ja, dann ist er jetzt halt 25 Jahre im Amt, sondern hinterher 29 oder 27. Da gibt es da so eine Theorie, dass er irgendwie in 2 Jahren das Amt abgibt oder sowas. Das weiß ich aber auch nicht im Detail. Also ich finde das auf jeden Fall interessant, dass da das öffentliche Interesse so irgendwie nur so mäßig vorhanden ist. Für das wichtigste Amt im Handball.
Man müsste sich mal vorstellen, wie groß das öffentliche Interesse wäre, wenn es dabei um Fußball ginge. Dieser Vergleich ist natürlich unfair. Den sollten wir ja immer seltener anstellen, wenn es irgendwie geht. Ich möchte ihn trotzdem mal in den Raum werfen, auch wenn jemand Neues gewählt wird. Beim IOC ist das auch immer eine ganz, ganz große Nummer und so weiter. Und nun ist ja Hassan Mustafa jemand, der das ein oder andere in der Vergangenheit schon getan hat, dass man zumindest mal in Frage stellen kann, ob das alles so in Ordnung gewesen ist. Aber nochmal, schaut euch vielleicht mal diese Kurzdokumentation an. Und es war ja auch sehr interessant und auch vielsagend, dass sich die Gegenkandidaten gar nicht mehr präsentieren durften vor dem Kongress, sondern nur Hassan Mustafa, weil dann blieb auf einmal keine Zeit mehr dafür und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr fragwürdig und naja, mal gucken, was da jetzt passiert. Hassan Mustafa wird dieses Amt nicht ewig ausüben, so viel ist mal klar, aber wenn alleine schon die Verbände in Europa nicht einheitlich hinter den Kandidaten stehen, wenn es auch 3 verschiedene waren, die aus Europa gekommen sind, und dann trotzdem teilweise für Hassan Mustafa abgestimmt wird, naja, dann kann man den Verbänden auch nicht helfen, dann sind sie auch ein bisschen selber schuld.
Ja, ja? Wobei ich da einhaken muss, da muss ich nochmal was einhaken, und zwar, das muss nicht zum Schaden von Europa laufen, denn wenn Hassan Mustafa im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit bekommen hätte, sondern die 3 europäischen Kandidaten zusammen die absolute Mehrheit auf sich vereinigt hätten sozusagen und Mustafa hätte halt noch immer die relative Mehrheit gehabt, dann wäre es zu einem zweiten Wahlgang gekommen mit dem besten europäischen Kandidaten. Also Beispiel, Buzek hätte jetzt dann 40 Stimmen gehabt, die anderen beiden 30 und Mustafa halt, weiß ich nicht, 80. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinkommt, aber dann hätten die 3 zusammen ja mehr. Buzek wäre der Beste gewesen von den 3. Dann würde es die Stichwahl zwischen Buzek und Mustafa geben und dann würden vermutlich die europäischen Verbände, die für die anderen beiden Europäer gestimmt haben, dann ihre Stimmen auf Buzek vereinen. Von daher ist das jetzt, das ist kein Drama, dass es da 3 Kandidaten aus Europa gab, um das nur kurz aufzuklären.
Ja, gar kein Problem. Trotzdem haben ja nicht alle europäischen Kandidaten sämtliche Stimmen aus Europa abgegrast. Das ist dann das Problem, worauf ich hinaus wollte. Hast du zum Abschluss unserer Sendung noch irgendetwas, was du gerne anbringen möchtest? Wir sind nämlich jetzt mehr oder weniger durch mit unserem Jahresrückblick 2025.
Nee, Sascha, ich glaube, wir sind soweit durch.
Sehr gut. Dann hätten wir alles besprochen, was wir zumindest besprechen wollten. Dinge haben wir teilweise ein bisschen länger besprochen, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr emotional, manchmal ein bisschen weniger emotional. Aber so ist das ja im Sport immer. Es gibt ja Ergebnisse oder Spiele, die fesseln einen. Und dann gibt es wiederum auch Dinge, die einen nicht ganz so beschäftigen. Aber ich fand es jetzt mal interessant, da so ein bisschen chronologisch auch durchzugehen, das ein oder andere Thema aufzugreifen und bin sehr gespannt, was uns das Handballjahr 2026 bringen wird. Es geht wie gewohnt los mit dem Turnier der Männer Mitte Januar. Da startet dann auch Kreisab wieder mit der ersten Ausgabe. Es wird eine Vorschau geben und dann weiterhin die täglichen Sendungen. Ich werde aber zunächst nicht vor Ort sein, da ich Herning echt nicht mehr sehen kann. Und es soll mir bitte niemand aus Dänemark übel nehmen. Aber da gibt es dann auch andere Möglichkeiten für Dinge, die ich in der Zwischenzeit erledigen kann. Und ich hatte ja angekündigt, da kommt noch was. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber ich hoffe, dass ich zumindest mal Ende Januar, Anfang Februar davon berichten kann und dann schauen wir mal, ob euch das auch gefallen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Übergang. Möchte nochmal darauf verweisen, wo ihr Kreisab unterstützen könnt, falls ihr das machen möchtet, bei patreon.com/kreisab, aber auch via PayPal. Da könnt ihr einfach vorbeischauen in der Inhaltsangabe der Sendung. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info@kreisab.de und uns folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, bei X, bei YouTube, aber vor allem natürlich auch bei Instagram. Tom, dir herzlichen Dank für deine Zeit an diesem, ja, ich sag mal, fast noch Weihnachtstag. Und ich wünsche euch einen guten Übergang und dann hören wir uns in gut 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.